redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht, einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova, und aus Köln zugeschaltet vom Deutschlandfunk ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Das ist kaum zu glauben, nicht? Aber es stimmt.
Wahnsinn ist das. Heute die spanische Inquisition. Dass die spanische Inquisition heißt, deutet darauf hin, dass es unterschiedliche Inquisitionen gibt. Inquisitione diverse.
Ja, so ähnlich. Also Inquisition ist zunächst mal ein Überbegriff natürlich und Oberbegriff, und spanische Inquisition war nochmal etwas ganz Spezielles, weil sie eben auf Spanien sich in einer bestimmten historischen Situation bezogen hat. Aber die Inquisition als solche hat natürlich nicht nur in Spanien stattgefunden, und sie funktionierte in Spanien und anderswo im Grunde genommen ähnlich.
Ähnlich. Da gehen wir doch vom Großen ins Kleine. Was ist denn die Inquisition? Wie geht das?
Also die Inquisition ist der Versuch der Durchsetzung der reinen Lehre aus Sicht Roms, der reinen Lehre, der reinen christlichen Lehre, mit den Mitteln von brutaler Gewalt. Man kann das nicht anders ausdrücken.
Terror.
Weil, ja, es war im Grunde genommen Religionsterror, der über Europa kam und der ganz furchtbare Konsequenzen hatte. Also die Inquisition wurde genutzt, um Heretiker abzukanzeln. Heretiker sind Leute, die eine andere Meinung vertreten. Das nehme ich zurück. Das Gute am Christentum ist ja, dass es tatsächlich nur eine Lehrmeinung gibt.
Ja.
Bei den Moslems, da muss man immer fragen, welcher Richtung hängst du denn jetzt an?
Ja.
Aber bei den Christen ist das vollkommen klar, und bei den Katholiken ist es noch klarer, weil da sagt der Papst, wo der Hammer hängt, und dann ist gut.
Ja.
So, und wenn also der Hammer des Papstes nicht an der richtigen Stelle bei einer Predigt hängt, dann wurde dieser Pfarrer oder Priester dann möglicherweise als Heretiker abqualifiziert, angezeigt, und dann wurde er vor ein Tribunal gestellt, und vor diesem Tribunal wurde er befragt. Das nehmen wir jetzt zunächst einmal so, wie ich es gesagt habe. Und wenn da nicht die entsprechenden Ergebnisse rauskamen, dann wurde die Befragung etwas verschärft. Das heißt, es wurde mit den Mitteln der Folter, des Verbrennens von Füßen und Händen, des Herausziehens von Fingernägeln, was du dir vorstellen kannst, wurden Leute der Folter unterzogen. Und wenn sie dann irgendwie, um dem zu entgehen, irgendwas zugegeben haben, dann wurde dann gesagt, ja, okay, du hast jetzt zugegeben, du bist ein Abweichler. Und dann konnte man im Ernstfalle auf den Scheiterhaufen gestellt werden.
Was ich nicht verstehe, ja, es waren andere Zeiten und ein anderes Weltbild und ein anderes Menschenbild, dass denen damals nicht klar gewesen sein soll, dass Folter sinnlos ist.
Das ist auch heute keinem klar.
Also mir ist das klar. Also,
na ja, klar, du redest ja über eine kleine radikale Minderheit von 2,5% der Bevölkerung. Der Rest der Leute sagt, wieso, wenn du eine auf die Fresse kriegst, wirst du schon sagen, wo der Schlüssel zum Safe ist.
Ja.
Ja, aber gut, dann sagst du es auch. Also sagen die sich, ja, klappt doch. Also wieso ist Folter nicht sinnvoll?
Naja, weil unter Folter, also der Gefolterte wird ja alles sagen, was ich in ihn hineinfoltere.
Ja, natürlich, das ist das Prinzip. Siehe den Film Das Leben der Anderen zum Beispiel.
Ja.
Du legst einfach, du folterst jemanden und sagst ihm, sag, unterschreib das, dann kannst du gehen. Und dann sagst du ihm, hör mal, du hast hier unterschrieben, den sowieso umgebracht zu haben, jetzt liegst du halt die nächsten 30 Jahre im Knast. Ganz einfach, so ist das. Und
dann muss ich als Folterknecht sicher sein, dass es Informationen gibt, die es zu extrahieren gibt. Und diese Sicherheit kann ich ja gar nicht haben.
Nein, brauchst du nicht. Also da könnte ich jetzt abendfüllend drüber erzählen. Wir haben ja die roten Sekretäre gemacht,
ja.
Und da war ja einer dabei, der also wegen völlig irrsinniger Vorwürfe 1951 schon antisemitisch verfolgt wurde und ins Loch gesteckt wurde. Und dem haben sie nur Unfug vorgehalten. Das war alles Quatsch. Es hat es alles nicht gegeben. Ja?
Ja.
Und der hat am Schluss gesagt, war ich, und dann wurde er umgebracht. So, und da kann man jetzt auch sagen, natürlich ist das alles, also wir reden hier von schwersten Verbrechen, um das mal klar zu haben.
Ja.
Aber in diesem Falle sind sie halt begangen worden im Namen des Kreuzes, und zwar des christlichen Kreuzes, um einfach sozusagen die Kirche, ich sage jetzt mal etwas anders, mit anderen Worten, zu säubern.
Na, das Ziel ist ja auch ein anderes. Das Ziel ist ja gar nicht Wahrheitsfindung, sondern das Ziel ist ja Durchsetzung eines Anspruchs. Ja.
Und eines Lebensbildes.
Ja, ja, ja.
Abschreckung.
Ja, so gesehen ist Folter tatsächlich sinnvoll, das stimmt, ja.
Und Abschreckung zum Beispiel auch. Ja. Also wenn du da, die wurden ja alle dann auch öffentlich umgebracht, und dann hat man gesagt, also wir haben jetzt hier eine gute Tat vollbracht, ihr Zuschauer und wir Täter. Wir sind dadurch, dass ihr zuschaut, werden wir ja eins mit dem Täter. Das ist ja immer das Problem von Öffentlichkeit und dabei sein. Also du bist dann als Zuschauer mit Täter.
Ja.
Und damit du das machst und damit du dich dabei hinterher nicht scheiße fühlst, dann sagen die wirklichen Täter dir, wir vollbringen hier eine gute Tat. Ja, weil dadurch, dass er sich gereinigt hat, also zugegeben hat, was er gemacht hat, ist seine Seele gereinigt und er kommt ins Paradies. Hätten wir ihn nicht umgebracht, er hätte also seine ganzen Verbrechen für sich behalten, wäre er der Hölle zum Opfer gefallen.
Ja.
So, und wenn du einmal in diesem ganzen Kreis drin bist, als mittelalterlicher Mensch, dann glaubst du das.
Ja, du willst das ja auch glauben müssen, oder du musst das glauben wollen, weil in dem Moment, wo du es anzweifelst, bist du ja der Nächste auf dem Scheiterhaufen.
Ja, genau. Und einfach, um es etwas näher liegend zu machen, setze dich zurück in die Zeit von, sagen wir mal, 1940.
Ja.
Da wärst du dann meinetwegen 20.
Ja.
Ja? Was würde dagegen sprechen, dass du ein tapferer Soldat, SS-Mann oder sonst irgendwas gewesen wärst, weil du einfach das so gelernt hast?
Klar,
du kommst nicht auf die Idee, dass ein Russe unter Androhung des Genickschusses möglicherweise nichts sagt.
Ja.
Da kommst du nicht drauf. Und wenn er nichts sagt, dann drückst du halt ab, weil das so gemacht wird.
Ja.
So, und man kann das alles nicht vergleichen, aber ich will ja versuchen, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, sind diese Leute damals eben auch losgelaufen und haben aber jetzt, und das ist das eigentlich perfide, jetzt nicht nur religiöse Dinge vorgebracht, sondern über das Mittel der Inquisition wurden natürlich auch persönliche Streitigkeiten beigelegt.
Ja, klar.
Der Nachbar, der einem auf den Sack geht, der war
ja,
auch
immer, machst ne? ja heute, macht man ja heute der, noch so, Gerüchte
der streuen. Der Gläubiger, der möglicherweise auch noch ein Jude war, der wurde gleich auch mal denunziert. Und dann hattest du echt das Problem, zu beweisen, dass das alles Quatsch ist, was man dir da anhängt. Und da gibt es wirklich Dutzende von Beispielen, wie also ein völlig unbescholtener ja. Mann irgendwo im Loch sitzt und man wirft ihm irgendetwas vor, weil in der örtlichen Gemeinde irgendwas bereinigt werden muss, irgendwas, und der wird gefoltert und gefoltert und gefoltert und der weiß einfach gar nicht, was er sagen soll, weil er gar nicht weiß, worum es geht. Ja, er kann gar nicht zu irgendwas sagen. So, und dann kommt irgendwann einer aus dem Dorf zu ihm ins Gefängnis und sagt, hör mal, wenn du jetzt einfach nur sagst, du warst das, dann ist die Sache erledigt und du kannst morgen nach Hause gehen. Dann sagt er am nächsten Tag, du warst das, und wird am Abend umgebracht.
Ja.
So, und wir leben da in schwarzen Zeiten, das muss man auch mal sagen.
Ja klar, die Beweislast liegt ja auch nicht wie heute bei demjenigen, der beschuldigt, sondern genau bei demjenigen, der beschuldigt wird.
Genau, jedenfalls, wir kommen jetzt wieder auf die Inquisition zurück, ja. Das Mittelalter, und die war auch richtig gut organisiert, in Anführungsstrichen gut. Das war so eine Art Verfolgungsbehörde, und zwar eine europaweite. Die waren ja gut aufgestellt. Die katholische Kirche hatte überall Erzbistümer und Priester und Kirchen. Also da konnte man das ja wunderbar drüber organisieren. Und organisiert wurde das durch ein heiliges Offizium. Und über dieses heilige Offizium wachte ein Großinquisitor. Mhm. Und dieser Großinquisitor war in der Regel jedenfalls jemand, der also ein außerordentlich skrupelloser Gefolgsmann des jeweils herrschenden Papstes war. Und der hatte meistens schon eine ganz gute Karriere innerhalb der Kurie gemacht. Also er war jemand, der durchaus was zu sagen hat, so eine graue Eminenz vielleicht im Hintergrund oder sowas, jedenfalls der auch schon deutlich was gemacht hatte und also wichtig war. Und wichtig war auch, dass er vertraut war mit den gängigen Foltermethoden des Mittelalters. Also er musste schon wissen, wie man den Leuten den Zahn zieht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und unter ihm arbeiteten dann die sogenannten Inquisitoren, also Großinquisitoren, dann die Inquisitoren. Und diese Inquisitoren, die mussten diese scheinbar objektiven Ermittlungen, die da angestellt wurden, führen, also ausführen und auch protokollieren. Und deswegen wissen wir deswegen so viel darüber, weil eben diese Protokolle teilweise noch erhalten sind. Und im Übrigen glaube ich jedenfalls auch sogar im Vatikanischen Archiv aufbewahrt werden. So, und dann kommen die vor ein Tribunal. Das ist ein sogenanntes Inquisitionstribunal. Und das besteht aus Geistlichen und Laien. Und dieses Inquisitionstribunal war praktischerweise mobil. Das heißt, das konnte schön von Ort zu Ort fahren, um alle Leute einzusammeln, die also auffällig geworden sind, sagen wir es mal so. So, und die Angeklagten mussten also sich bei diesem Tribunal einfinden oder wurden vorgeführt. Die meisten kamen aber selbst und manche meldeten sich sogar auch freiwillig zur Selbstanzeige, weil sie dachten, sie könnten mit einer Strafe vor diesem Inquisitionsgericht, das musste ja nicht gleich die Todesstrafe sein, sich sozusagen irgendwelcher Vorwürfe reinwaschen, derer sie irgendwie sich nicht mehr gewachsen gefühlt haben. Ja. So, dann genügten, um verurteilt zu werden, zwei Zeugenaussagen. Wenn das auch noch nicht reichte, wurde Folter angewendet. Und mussten
die denn immer geständig sein?
Nein.
Okay.
Die wurden dann, ich meine, wenn du die Füße verbrannt bekommst, dann wirst du wahrscheinlich auch geständig sein.
Ja, natürlich. Nee, weil du sagtest, es ist zwei Zeugenaussagen, aber wenn das nicht reicht. Also das heißt, wenn die zwei Zeugen gesagt haben, der war das und du dann gesagt hast, ich war's, dann war's das auch.
Dann war's.
Aber wenn du gesagt hast, ich war's nicht, haben sie sich gefoltert.
Genau.
Weil du warst es ja.
Du warst es, genau. Und nur damit das klar ist, du warst es.
Ja, klar.
So, und allen Anzeigen, selbst dem größten Wahnsinn, wurde nachgegangen. Also Sex mit Hühnern oder irgendwas wurde alles nachgegangen. Und deswegen waren eben sehr viele Menschen auf diesem Scheiterhaufen zu finden, die sich wirklich überhaupt nicht zu Schulden hatten kommen lassen, aber in irgendeiner Weise ihren Nachbarn in irgendeiner Form ein Dorn im Auge waren. Jetzt reden wir immer vom Scheiterhaufen und von diesen ganzen schrecklichen Dingen. Es gab natürlich auch noch ganz andere Strafen. Also man konnte zum Beispiel zu hohen Strafgeldern verurteilt werden,
Bußgeldern.
Das war eine sehr
Bereicherung auch noch, ja, sehr gut. Ja,
selbstverständlich, das war eine einzige Bereicherung. Weil nämlich diese Strafgelder aufgeteilt wurden. Ein Drittel bekam der Denunziant.
Aha.
Und den Rest teilte sich Staat und Kirche, Hand in Hand. So, dann gab es öffentliche Auspeitschungen und auch gern genommen war die Konfiszierung des Eigentums.
Mhm.
So, und eben bis zum Todesurteil. Und auf diese Weise jedenfalls, also es gibt Zahlen, die sind sehr unterschiedlich, aber auf diese Weise sind mal mindestens 30.000 Menschen in Europa umgekommen. 300.000 waren verurteilt worden zu Kerkerhaft oder Vermögenseinzug, manchmal auch beides. Und insofern kann man sich vorstellen, dass das ein relativ lukratives Geschäft war.
Ja.
Und dieses, und jetzt kommt das, was ich immer, wo ich dachte, mein Gott, da habe ich schon gelebt, ja, und ich habe das natürlich damals nicht gewusst, aber was für eine Schande das eigentlich ist. Das Heilige Offizium, also die Organisation dieser Inquisition, wurde 1965 erst beendet. 1965.
Wahnsinn.
Und danach wurde dieses fucking Offizium in die christliche Glaubenskongregation umgetauft.
Ja.
Und dieser Glaubenskongregation stand dann mein Freund Josef Ratzinger vor, solange jedenfalls, bis er Papst wurde.
Ja, der dann für die gesamte Organisation gut genug ist, ihr Führer zu werden. Ist schon
so ist das. Und da muss ich wirklich sagen, da kommt es mir echt hoch, weil mir fehlen da wirklich die Worte. Natürlich haben sie sich jetzt davon distanziert, von dieser scheiß Inquisition, selbstverständlich. Sie können das ja auch nicht wieder gut machen, deswegen ist es auch schwierig, da irgendwas Vernünftiges zu sagen. Aber eine Auseinandersetzung damit gibt es nicht.
Nee.
Es gibt keine Auseinandersetzung.
Es gibt sowas ja mit keiner der Verfehlungen, die die Kirche, also ja, die katholische Kirche insbesondere begangen hat in der jüngeren oder älteren Vergangenheit, gibt es eine Auseinandersetzung. Also auch dieser ganze Kindesmissbrauch, der jetzt gerade aktuell da passiert. Auch da schweigen sie sich ja lieber zu Tode.
Aber da hoffe ich jetzt wirklich auf den Kardinal Marx, dass der sein Wort hält und jetzt eine Untersuchung macht, die am Schluss des Tages vernünftige Ergebnisse zutage fördert. Wir werden es sehen. Aber ich will nur sagen, also das war sozusagen die allgemeine Inquisition und die gab es eben tatsächlich in ganz Europa.
In ganz Europa, also selbst in England, wo ja...
Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt natürlich einige weiße Flecken. Okay. Es gab überall dort die Inquisition, wo der Papst seinen langen Arm hatte.
Okay.
Und der war natürlich in England kürzer als auf dem Kontinent, das ist klar. Aber insofern... So. Und es fiel in diese Zeit, ganz kurz einen Satz noch, es fiel auch in diese Zeit mit, wir lassen das heute nur am Rande, weil es nicht das Thema ist, die Hexenverfolgung, die also sozusagen unter gleicher Fahne lief, denen wurde dann jetzt nicht Häresie, das können die nicht, also in den Augen der Kirche waren ja Frauen dazu nicht in der Lage, aber sie hatten also Sex mit dem Teufel zum
Teufelswerk.
Beispiel.
Teufelswerk, ja, genau.
Ja, und sie waren Magie, wurden der Magie unterzogen und so weiter. Also da gab es dann gewaltige Hexenverfolgungen, die nochmal sehr viele Menschen getötet hat.
Ist, Exkursfrage, weil ich England sagte, ist das Entstehen der Habeas Corpus Akte im 17. Jahrhundert, ist das unter dem Eindruck der Inquisition entstanden?
Nein.
Nicht. Das ist unabhängig davon.
Okay. Also die Habeas Corpus Akte ist auch schon ein bisschen früher entstanden.
Das ist nicht 1600 irgendwas?
Doch, ja, aber da ist sie dann, Lass es mal, okay. 17. Jahrhundert ist ja. Okay. Da war der Urheber sozusagen, war der englische König oder die englischen Könige, die sich es zur Angewohnheit gemacht hatten, in England irgendwelche Leute, die sie scheiße fanden, verhaften zu lassen und auf irgendeine möglichst weit entfernte Insel zu schicken, in den immer größer werdenden Kolonien sozusagen. Okay. Und dann waren die da weg und konnten nicht wieder zurück und damit war das Thema gelöst. Und deswegen haben die gesagt, nein, das darf so nicht sein, deswegen kam das dann so zustande. Aber das hatte nichts. Ja. Okay. So, und ja, aber jetzt haben wir ja noch das Problem zu lösen, warum haben wir denn eigentlich eine spanische Inquisition und warum nennt die sich so besonders und warum wird die immer
überall. Ich hätte jetzt auch gefragt, genau.
Siehst du, warum wird die eigentlich immer so hervorgehoben? Und da gibt es im Grunde genommen zwei Gründe für. Einmal, weil sie wirklich sehr brutal war.
Brutaler als die anderen?
Sehr brutal. Also sie war gnadenlos.
Okay.
Ja. Aber die Zahlen, die am Schluss dabei rausgekommen sind, wie viele Leute tatsächlich umgebracht wurden, sind natürlich im Einzelnen nicht so bekannt, aber, oder was heißt, die sind schon bekannt, aber es gibt halt unterschiedliche, es gibt halt unterschiedliche Interpretationen und weiß ich nicht. Jedenfalls insgesamt waren es nicht so viele tausend Menschen, wie wir eben gesagt haben. Das galt ja auch für den ganzen europäischen Kontinent. Mhm. Aber es war halt sehr brutal. Es hat tatsächlich Spanien lange Zeit in Atem gehalten und es richtete sich gegen mehr oder weniger zwei Gruppen. Also der Hilferuf oder in Anführungszeichen der Hilferuf des spanischen Königspaares, Isabella II. Und Ferdinand von Kastilien, an den Papst lautete, dass in ihrem Lande zum Christentum konvertierte Juden und Muslime ihr Unwesen trieben. So, das war ein Schreiben, das an den Papst ging. Und der Papst sagte erst, die sollen nicht mehr in Ruhe lassen mit dem Quatsch. Die haben doch schon so eine teilweise Inquisition. Warum so? Sie sollen erstmal die blöden Muslime da vom Acker hauen und also so. Aber irgendwann war dann der Papst dann doch geneigt, so eine Inquisition auszurufen, weil er gehört hat, dass diese Moriscos und Conversos eben tatsächlich in Spanien, ich sag mal, so ein bisschen im Untergrund gearbeitet haben und sich tatsächlich auch nach außen nur so gezeigt haben, logischerweise. Und
das war keine Lüge. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie sich das einfach ausgedacht haben, ein bisschen Terror zu verbreiten. Okay.
Nein, nein, ich erkläre auch gleich warum. Dass eben sie im Inneren oder in ihrem Privaten tatsächlich natürlich weiter Juden waren oder Muslime blieben. So, und der Hintergrund, dass das in Spanien überhaupt so ein Problem war, ist ja, seit 711, wir erinnern uns natürlich, als wenn es gestern gewesen wäre, sind die Muslime bei Gibraltar übergesetzt. Da gibt es diese schöne Geschichte, wie motiviere ich meine Kämpfer? Habe ich die schon erzählt? Nee. Mit den Schiffen? Also, der Chef der ankommenden Muslime, die kommen aus Afrika und wollen nach Spanien und setzen also über bei Gibraltar und sind dann in Spanien an Land und sehen sich sehr gut gebauten und sehr gut ausgerüsteten Goten gegenüber und denen sagen die muslimischen Kämpfer zu ihrem Chef, hör mal zu, mein Freund, da haben wir jetzt keinen Bock drauf, hier gibt's sowas von auf die Nuss, guck dir mal diese Jungs da drüben an und was die für Waffen haben und bla bla bla. Und weißt du, was der dann gemacht hat, um seine Soldaten zu motivieren? Der hat die Schiffe angesteckt, mit denen sie rübergekommen sind. Und da hat er ihnen gesagt, Tod oder kämpfen.
Ja.
Und dann haben sie gewonnen.
Praktisch, ja. Sehr praktisch. Wundert mich jetzt auch nicht. Ne?
Okay, also seit 711, da ist das passiert, seit 711 haben die Muslime weite Teile Spaniens besetzt, bis auf den Norden, aber im Prinzip, ich sag mal, 80-90% der Iberischen Halbinsel und haben dort eine wunderbare Kultur aufgebaut, im Übrigen so ganz nebenbei, aber sie wurden von vornherein und über viele Jahrhunderte hinweg von Christen bedrängt, doch diese Halbinsel wieder zu verlassen, weil der Papst wollte tatsächlich, dass das Kontinentaleuropa ein christlicher Kontinent bleibt und hätten die Muslime nichts zu suchen. Deswegen wurden die also sollten sie vertrieben werden. Und das hat tatsächlich bis ungefähr in diese Zeit gedauert. Der letzte Schlag wurde 1492 getan und kurz davor waren also auch schon sehr viele Schlachten zugunsten der christlichen Heere ausgegangen, die dann teilweise so eine europäische Allianz gebildet hatten. Und die Muslime waren nur noch unten in Granada und im südlichen Teil Spaniens zu finden. So, und um sozusagen für immer und ewig diesen Kontinent katholisch im Sinne des Papstes römisch-katholisch zu behalten, war die Parole ausgegeben worden, Tod oder Taufe. Also entweder du konvertierst zum Christentum, Moslem oder Jude, oder du verschwindest. Das wurde dann später im Edikt von Alhambra, das haben wir auch schon mal erwähnt, tatsächlich auch als Edikt und als Gesetz festgelegt. Und dieses Gesetz hat tatsächlich fucking 500 Jahre Gültigkeit gehabt, bis es dann von Juan Carlos I. tatsächlich in einer öffentlichen Rede zurückgenommen wurde. Es wurde nicht mehr angewendet, aber es hatte immer noch Gültigkeit. Wie im Übrigen auch die Todesstrafe in Hessen, das habe ich heute gelernt. Ja, es ist nicht zu glauben, aber egal. So, und in diesem Zusammenhang wollte sich die spanische Königin und der spanische König sozusagen die Unterstützung des Papstes sichern, indem sie eben diese spanische Inquisition sich ins Lande holte, um nun wirklich sicher zu gehen, diese ganzen versteckten, in Anführungsstrichen gesagt, Nester von Muslimen und Juden zu finden, um sie entweder tatsächlich außer Landes zu weisen, zur Ordnung zu rufen oder umzubringen.
Und ja, aber dann hattest du doch als Konvertit hast du dann doch von Anfang an verloren gehabt. Weil sie ja wahrscheinlich jedem Konvertiten unterstellt haben, dass er ja eigentlich Krypto-Moslem oder Krypto-Jude ist und nur so tut, als sei er Christ.
Ja.
Also wie willst du nachweisen, dass du tatsächlich Christ bist?
Ja, diese Frage könnte ich jetzt beantworten mit Gedankengängen, die Menschen in Europa der 30er und 40er Jahre hatten, als sie als Juden überlegt hatten, zu bleiben oder zu gehen. Du denkst immer daran, es wird irgendwie gut gehen.
Ja.
Weil zu gehen, also aus dem Land zu verschwinden, bedeutet dein Hab und Gut aufzugeben.
Ja.
Du kennst die Geschichte, dass die dann nach Mallorca ausgewandert sind, sehr viele Juden, und du findest deren Spuren heute noch auf Mallorca.
Ja, und die Spuren der Nazis, die hinterhergekommen sind, findest du heute auch noch. Ja.
Du findest es überall, du findest das sowieso überall, und die haben ihre Häuser aufgeräumt und sauber gemacht und abgeschlossen, Schlüssel mitgenommen, weil sie dachten, das ist in ein paar Jahren vorbei, der Spuk. Und das hat 500 Jahre gedauert. Und als der spanische König, von dem ich eben gerade sprach, sich 500 Jahre später, so 500 Jahre nach dem Edikt von Alhambra, das war 1992, sich vor das spanische Volk stellte und sich offen entschuldigte und sagte, das war eines der größten Bockmiste, die wir je gebaut haben, hat er gesagt, jeder, der sagen kann, dass er Nachfolger dieser sephardischen Juden ist, bekommt die spanische Staatsbürgerschaft und noch ein bisschen Geld.
Wow.
Und da musste man das natürlich irgendwie nachweisen. Und es haben tatsächlich sehr viele Leute einen Schlüssel auf den Tisch des Hauses gelegt und haben gesagt, das ist der Schlüssel des Hauses, das meine Vorfahren vor 500 Jahren verlassen haben.
Wow.
Und das findet heute, ich will es nur gesagt haben, für die Zukunft im Nahen Osten auch statt. Ja.
Ja.
Die Kinder der vertriebenen Araber haben den Schlüssel ihrer Eltern teilweise um den Hals hängen.
Ja.
Und das werden ihre Kinder auch machen. Und eines Tages fällt das auf den Tisch des Regierungschefs von Israel wieder zurück. Ich schwöre es dir. Wir zwei werden das nicht mehr erleben, aber es wird passieren.
Ja, wir zwei werden das nicht mehr erleben, ne?
Ja. Nee.
Ich habe gerade gedacht, naja, wieso, es tut sich, aber nein, es tut sich nichts. Es tut sich, seit ich denken kann, nichts.
Ja. Nee, ich glaube nicht, ja. Genau.
Wo waren wir?
Bei der spanischen Inquisition. Genau. Und haben dann festgestellt, dass sie wirklich heftig war und dass sie ab und zu unterbrochen war. Also ab und zu wurde sie ausgesetzt. Da wurde nicht die Schlechter Gottes durchs Land geschickt, sondern da gab es eine Auszeit sozusagen. Aber sie galt letzten Endes bis Mitte der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts. Und da wurde sie erst ausgesetzt und beendet. Also sie hat tatsächlich bis Mitte des 19. Jahrhunderts gegolten und Spanien so gemacht, wie es teilweise heute noch ist. Also wir haben natürlich auch danach gefragt, so meine Idee war immer, Spanien ist katholisch.
Ja.
Sagte der Corrie, ja klar, der Spanien ist katholisch, aber nicht so, wie du denkst. Also es sind keine überzeugten Katholiken, die andauernd in die Kirche rennen. Natürlich sind die Kirchen leer in Spanien. Natürlich gibt es keinen Priesternachwuchs. Die Gemeinden werden kleiner. Sie können sich nicht gut finanzieren. Also es ist alles genau das gleiche Problem, wie es hier auch ist, weil die Kirche eben für viele Menschen in der säkularisierten Welt ein völlig unattraktives Gebilde geworden ist. Und insofern ist Spanien, obwohl mindestens bis Franco, also bis zum Ende der Diktatur von Franco und der Regentschaft des Monarchen Juan Carlos, also dem Beginn der Demokratie in Spanien, war das für mich ein Land, in dem es überhaupt nur Katholiken gab. Ja, und das hat sich aber jetzt in den letzten 30, 40 Jahren doch schon sehr erheblich gewandelt. es gibt viele Katholiken, aber die sind nicht mehr so streng, glaube ich, wie wir uns das vorstellen. Und die Kirche leidet auch nach wie vor unter diesem Zusammengehen mit Franco, also dieses klerikal-faschistische Element, das die Franco-Diktatur hatte, das haben die Spanier nicht vergessen.
Das ist ja sowieso, glaube ich, so ein Problem, dass die Kirche hat. Die hat über Jahrhunderte Angst und Schrecken verbreitet. Und eventuell gibt es ja doch ein generationenübergreifendes Lernen. Man muss nur genügend Generationen drangsalieren. Die Kirche, also wenn ich mich so umgucke, im Freundes-, im Bekanntenkreis, auch so in Erzählungen, überall, die Kirche ist eigentlich immer eher der Feind.
Ja. Ja.
Man rettet sich zwar vielleicht in die Kirche, wenn die Bomben fallen und sowas, aber am Ende des Zweiten Weltkriegs war es die Kirche, die die Nazis aus dem Land geschafft hat. Ja. Die einzige positive Erzählung von Kirche, die ich so kenne, ist eigentlich die Erzählung von Kirche im Ostblock, weil die nämlich keine gemeinsame Sache mit dem Regime gemacht haben. Ansonsten hat die Kirche entweder gemeinsame Sache mit dem Regime gemacht oder sie war das Regime. Und ich kann mir vorstellen, dass dann gerade in so einem Landstrich wie Spanien, wo die halt auch extremst gewütet haben, die Leute zwar sagen, ja okay, wir glauben jetzt halt an diesen Gott, was willst du machen? Ne? Ist er nun mal da, das hat er jetzt davon. Aber eure Institution, die ist uns nicht geheuer.
Also du musst das ein bisschen...
Könnte ich mir so sozialpsychologisch herleiten.
Ja, du musst das aber ein kleines bisschen doch noch differenzieren, weil also die katholische Kirche, ex praestis verbis die katholische Kirche, zeigt während der Nazizeit ein deutlich höheres Resistenzpotenzial als die protestantische Kirche. Das waren die deutschen Christen, die mit den Nazis eine Sache gemacht haben. Aber aus den Katholiken und aus den Kreisen katholischer Kirche kommen überproportional viele Widerstandskämpfer und Attentäter. Okay. Überproportional viele Leute, die ich sage weiße Rose und sowas, aus dieser katholisch philosophischen Ecke heraus das Reich bekämpft haben.
Ja, aber wer hat hinterher, also ich meine, hinterher hat der Vatikan die Nazi-Funktionäre aus dem Land.
Ich wollte das gar nicht einschränken, da hast du vollkommen recht. Das ist die Rattenlinie ist über Rom gelaufen, das ist so. Aber ich will trotzdem sagen, wer richtiger Katholik ist, und richtig heißt für mich gar nicht Rom und auch nicht Papst, sondern richtiger Katholik hat etwas mit der Bibel zu tun, hat eine bestimmte Vorstellung vom Leben. Und wenn das eben sozusagen so ist, dann kann er zum Beispiel Faschismus nicht gut finden. Dann kann er Todesstrafe nicht gut finden. Wie soll das gehen? Ich meine, das fünfte Gebot und die Todesstrafe, wie soll das gehen? Das ist doch völlig abartig. Das kann nicht gehen. So, und,
aber der einzelne Katholik, der einzelne Gläubige, vielleicht sogar der einzelne Pfarrer vor Ort, der ist halt nicht Aushängeschild genug in einer globalisierten Welt, wie sie immer so schön heißt, sondern da ist das Aushängeschild der Vatikan. Und wenn sich da dieser Papst hinstellt und sagt, Abtreibung ist Massenmord, ja sorry, da will ich mit dir nichts mehr zu tun haben, du
Pfeife. Ja, ist ja richtig, ist so, ja richtig. Ist halt, aber, ja, ich verstehe das ja alles. Aber
deren Marketing ist halt im Arsch.
Ja, ich wollte nur sagen, natürlich, Papst ist schwierig und offizielle Kirche ist auch schwierig. Und es ist immer leichter, mit den Leuten vor Ort zu reden. Also ich kenne tolle katholische Priester, ich kenne tolle evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer, aber trotzdem sind mir beide Kirchen suspekt, das ist doch vollkommen klar. Aber ich wollte nur sagen, wenn du das runterbrichst auf die Menschen, dann ist deren Potenzial, sich gegen solche Sachen wie den Faschismus zu wehren, bei den Katholiken wirklich nennenswert hoch.
Ja.
Das habe ich auch lange nicht geglaubt, aber es ist tatsächlich so, nennenswert hoch. Wie kommen wir jetzt von der spanischen Inquisition auf den Papst und die Abtreibung heute?
Gar nicht. Ich komme jetzt nochmal zurück. Wie kommen wir auf heute?
Ja, gerne. Egal.
Wie sähe eigentlich eine sinnvolle Auseinandersetzung der Kirche mit der Inquisition aus?
Naja, also man müsste...
Weil sie leugnen es ja nicht, ne?
Nein, gar nicht. Das geht auch wirklich nicht. Also das ist vollkommen, das wäre nur wirklich Quatsch. Die Akten sind voll davon. Ich glaube, sie sind auch zum Teil freigegeben. Ich bin jetzt nicht so ein ganz großer Experte von Literatur über die spanische Inquisition, aber wenn ich hier jetzt mal bei Wikipedia gucke, da sind schon, zwei Bücher sind erschienen innerhalb der letzten 40 Jahre. Das ist natürlich nicht so viel, das gebe ich zu. Aber wenn man Inquisition vielleicht nur so alleine guckt, da wird es sicherlich mehr geben. Das ist schwierig. Du kannst eigentlich nur sagen, wir bitten um Vergebung, da hat kein Mensch was von.
Ja.
Das macht der Papst jeden Tag 50 Mal, das glaubt mittlerweile auch niemand. Ja. Also so. Sie könnten es veröffentlichen und sagen, ja, mea culpa.
Ja, sie könnten tatsächlich ihre Archive aufmachen, einfach sagen so, komm, hier, Tür auf, kommt rein. Und nicht immer noch ein bisschen was geheim halten. Ne?
Ja, also du meinst, also da, ich komme jetzt nochmal auf hier unseren Kardinal Marx zurück. Der hat das ja zumindest mal so gesagt. Wir werden ihn irgendwann beim Wort nehmen können, aber er hat gesagt, ja, wir öffnen jetzt die Archive, wir machen jetzt sozusagen, was notwendig ist, um die Konsequenzen zu ziehen. Mhm. Also es, wie gesagt, da fehlt mir auch wirklich, da muss ich einfach sagen, da stotter ich vor mich hin, weil mir das so ein Riesenverbrechen ist. Wir sind drum rumgekommen, sozusagen bei Holocaust, was ja ähnliche Ausmaße hat oder größere sogar noch, da hat der Staat, hat er sich entschuldigt, ja, irgendwie mehrfach schon durch einzelne Personen, durch seine Repräsentanten. Sicherlich Johannes Paul II. War ja auch der große Entschuldiger, der ist nach Jerusalem gefahren, aber und er hat auch die Inquisition, es gibt auch für die spanische Inquisition auch eine Äußerung der Päpste, im Übrigen von Johannes Paul II. Aber das hilft nicht. Nee. Ich meine, das ist geschehen im Namen des Herrn und der ist sowieso für alle mögliche Scheiße schon missbraucht worden, dafür eben auch. Und das ist einfach, die Sache ist total in den Sand gefahren, weil es einfach, das glaubt kein Mensch mehr. Jeder, der bis 13 kann, kann das nicht mehr glauben.
Ja. Im Namen des Herrn, Ende der Sendung. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitte sehr.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gott schütze euch und schaffe euch auf den 5. November 2018, denn da gibt's die passende Ausgabe von Halleluja Deutschland, eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova. Halleluja.
Ist nicht tot.